Ja, grüß Gott, guten Morgen oder guten späten Vormittag. Ich freue mich, dass ich hier den Kampf Social Software gegen versus Semantic Web jetzt hier in der ersten Runde eröffnen kann. Ich bin mal sehr gespannt, wie es ausgeht. Wobei ich vielleicht auch noch vorwegschicken möchte, dass ich eben, wie gerade schon angeklungen ist, also nicht aus der E-Learning-Bildungsecke komme, sondern ich bin Soziologe, arbeite im Moment im Bereich Kommunikationswissenschaft, sage deswegen immer, ich bin Kommunikationssoziologe, um sozusagen diese beiden Dinge zu verbinden. Und ich möchte Ihnen heute eben auch einige grundlegende kommunikationssoziologische Anmerkungen zum Begriff Social Software und zu den Potenzialen von Social Software für Bildungsportale eben erzählen. Das heißt, ich werde da ganz kurz sozusagen, was ich mir für die 10 Minuten vorgenommen habe, kurz argumentieren, was ich unter Social Software verstehe. Das ist aus meiner Sicht, wenn ich eben kommunikationssoziologisch herangehe, sind es eben Anwendungen, die drei Funktionen erfüllen. Informationsmanagement, Identitätsmanagement, Beziehungsmanagement. Ich werde Ihnen gleich ein paar Beispiele zeigen. Und das tun die in verschiedener Hinsicht öffentlich. Oder diese drei Funktionen werden in gewisser Weise in der Öffentlichkeit erzeugt oder durchgeführt. Und zwar in Öffentlichkeiten, die innerhalb von sozialen und Hypertext-Netzwerken stattfinden. Diese Netzwerke bilden eben Öffentlichkeiten heraus. Diese Öffentlichkeiten können zum einen Quelle für Sozialkapital sein. Das heißt, Leute können da bestimmten Nutzen daraus ziehen, indem sie sich in solche Netzwerke begeben, Teil von solchen Netzwerken sind. Sie können aber auch Öffentlichkeiten im klassischen kommunikationswissenschaftlichen Sinn sein, wo also Informationen ausgetauscht werden, wo Aufmerksamkeit kanalisiert wird. Diese Öffentlichkeiten, was ich dann auch gleich noch zeigen möchte, weisen ganz interessante Strukturprinzipien auf, was sich dann wiederum eben darauf auswirkt, wie im Web 2.0 oder im Bereich Social Software Aufmerksamkeit kanalisiert wird. Und in einem dritten Schritt auf der letzten Folie möchte ich dann kurz überlegen, was diese drei Funktionen, die ich hier oben sozusagen in der Definition voranstelle, was die für Bildungsportale oder für den Bereich E-Learning bedeuten kann. Ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich irgendwie deutlich länger als 10 Minuten jetzt hier darüber reden, was der Begriff Social Software impliziert, wie man ihn vom Web 2.0, was ich eher so für ein Marketing-Buzzword halte, wie man es davon abgrenzen kann. Vielleicht hier wirklich nur als kurzen Einblick. Ich hatte gesagt, dass für mich drei Funktionen eigentlich den Kern von Social Software aufmachen. Identitätsmanagement, Beziehungsmanagement, Informationsmanagement. Das sind also ganz unterschiedliche Leistungen, die Anwendungen, die ich so unter dem Begriff Social Software fassen möchte, für den einzelnen Nutzer erbringen können. Nicht jede Anwendung ist auf eine Funktion beschränkt. Manche kann also ganz unterschiedliche oder kann verschiedene Funktionen erfüllen. Nicht jeder Nutzer ist an allen drei Funktionen interessiert oder sozusagen nutzt diese sozusagen widmet sich in jeder einzelnen Nutzungsepisode diesen drei Funktionen. Das ist also letztlich ein analytisches Schema, um Praktiken des Gebrauchs von Social Software zu untersuchen. Bei dem Identitätsmanagement, damit meine ich, dass Social Software-Anwendungen es dem Einzelnen erlauben, bestimmte Aspekte der eigenen Person im Netz öffentlich zu präsentieren. Das kann anfangen von wirklich fachlichen Informationen, das können Profilseiten sein, auch so Networking-Plattformen, das kann das eigene persönliche Weblog sein, man kann Interessen, man kann Meinungen, man kann sein eigenes Wissen präsentieren. Es geht eben wirklich, die Spannweite ist sehr breit, es geht hin bis natürlich dann zu den Weblogs von irgendwelchen 16-jährigen Teenagern, die sich über die verhauene Mathearbeit dann austauschen. Aber auch das, genauso wie das Weblog von Klaus Kleinfeld intern bei Siemens, sind alles Beispiele, wie in dem Fall jetzt mit Weblogs Identitätsmanagement betrieben wird, wie Menschen ihre Persönlichkeit, ihre Interessen, Aspekte ihrer Person eben für andere darstellen. Mit diesem Identitätsmanagement fast schon untrennbar verbunden ist die zweite Funktion ist das Beziehungsmanagement. Also indem ich mich im Netz öffentlich darstelle, sozusagen eröffne ich mir ja die Chance, darüber dann auch mit anderen Leuten in Beziehung zu treten, Kontakte zu knüpfen, bereits bestehende Kontakte, bestehende Freundschaften oder berufliche Kontakte zu pflegen, im Netz abzubilden und darüber dann sozusagen Kontakt zu halten oder auch ganz neue Leute kennenzulernen über geteilte Interessen, über den gemeinsamen Wohnort oder eben durch irgendwelche zufälligen Begebenheiten. Hier beim Beziehungsmanagement ist natürlich die prototypische Anwendung, sind so Dinge wie OpenVC oder Xing, StudiVZ im studentischen Bereich, auch was gestern, was wir über die Zeit Campus Community gesehen haben, da ist natürlich auch, sind Aspekte des Beziehungsmanagements spielen eine wichtige Rolle, wenn Kontakte sozusagen zu anderen Nutzern geknüpft werden können. Ich denke hier, wenn wir über den Bereich Community sprechen oder über solche Dinge, die auch vorhin schon mal angeklungen sind, denke ich, dann müssen wir auch von sowas wie Beziehungsmanagement sprechen und überlegen, wie Software dieses Beziehungsmanagement erleichtern kann. Und schließlich das dritte, die dritte Funktion, die Social Software bietet oder leisten kann, ist Informationsmanagement. Hier geht es also eher um den Nutzer als Rezipienten von irgendwelchen Inhalten. Social Software kann mich als Nutzer unterstützen, darin unterstützen, dass ich relevante Informationen finden kann, dass ich relevante Informationen für mich verwalten kann und vielleicht auch wieder mit anderen teilen kann. Da sind auch, also sozusagen die Blogosphäre natürlich als eine riesige Informationswolke, wenn man so will, in der man navigieren kann. Wikipedia wäre ein anderes Beispiel für eine Softwareanwendung, die Informationen wissend bereitstellt. Schließlich auch das, was auch gestern schon mal angeklungen ist, so kollaborative Verschlagwortungssysteme oder dieses Tagging, das Prinzip des Tagging, dass ich selber persönliches Informationsmanagement betreibe, indem ich bestimmte Ressourcen verschlagworte für mich und aus der Aggregation dieser individuellen Daten dann auch kollektive Ordnungsmuster entstehen. Ich hatte gesagt, dass es interessant aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ist, dass solche Software Öffentlichkeiten bereitstellt. Hier ist ganz interessant, dass sozusagen Öffentlichkeit erweitert wird in gewisser Weise. Wir hatten also klassischerweise massenmediale Öffentlichkeiten, die also ein sehr großes Publikum erreichen, Massenmedien, eben Fernsehen, Print, Hörfunk. Es gab immer auch schon so spezialisierte Teilöffentlichkeiten, die von sozusagen an denen weniger Leute teilgenommen haben. Was ganz spannend ist, dass jetzt durch Web 2.0 oder durch Social Software auch persönliche Öffentlichkeiten entstehen können. Das sind Öffentlichkeiten, die zum Beispiel über Weblogs oder auf solchen Kontaktplattformen stattfinden, die zwar öffentlich sind, also das heißt, die Informationen sind prinzipiell für jeden abrufbar, aber es sind eben Themen, Informationen, die nicht mehr diese gesamtgesellschaftliche Relevanz haben, wie sie vielleicht hier in der massenmedialen Öffentlichkeit noch vorgeherrscht hat, sondern das sind Öffentlichkeiten, bei denen es vor allem um persönliche Relevanz geht. Das Blog des Schülers, der für seine fünf Freunde schreibt oder bestimmte YouTube-Videos zum Beispiel, die vielleicht nur 3 oder 4 Leute interessieren, das sind Beispiele, was ich als persönliche Öffentlichkeiten bezeichnen möchte. Ganz interessant ist, dass Social Software Web 2.0 ja immer so diesen Anspruch oder diese Idee, die da immer mitschwingt, dass das alles jetzt dezentral ist, niedrigschwellig, für jeden ist der Zugang zur Öffentlichkeit leicht möglich. Das ist natürlich auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite darf das den Blick nicht dafür verstellen, dass es natürlich trotzdem Unterschiede gibt, auch unterschiedliche, also auch Hierarchien innerhalb dieser Öffentlichkeiten. Nicht jedes Angebot erhält die gleiche Aufmerksamkeit, habe ich da geschrieben. Wir haben im Prinzip, können wir sozusagen innerhalb der, nehmen wir zum Beispiel die Blogosphäre oder nehmen wir den Aufruf von Videos bei YouTube, da finden wir im Prinzip genau diese ähnliche Kurve. Es gibt ein paar Angebote, vergleichsweise wenige Angebote, die relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, leserstarke Weblogs, Podcasts, die oft abgerufen werden, bestimmte Videos, die oft gesehen werden. Aber die Mehrzahl der Angebote, ich muss hier immer mal so hin und her switchen, befindet sich im sogenannten Longtail. Also das sind sozusagen die Mehrzahl der Informationen oder Texte, erhält vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit, wenige Leser, wenige Zuschauer, wenige Hörer. Diese zentralen Knotenpunkte letztlich in diesen Netzwerken, also häufig gelesene Weblogs zum Beispiel, die haben natürlich dann auch größere Chancen, weitere Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie werden von vielen gelesen, werden auch von vielen dann vielleicht weiter verlinkt und fungieren gleichzeitig, wenn man so will, als Verteiler von Informationen. Also wenn ein leserstarkes Weblog auf bestimmte Seiten verlinkt, dann sorgt das dafür, dass sich diese Information einfach auch weiter verbreitet und zu fast schon epidemischen Informationsverbreitungen kommt. Es gibt ganz interessante Studien, die also versucht haben, auch zu simulieren, wie sich Informationen in der Blogosphäre verbreiten. Da hat man eben entdeckt, dass das ganz interessante Analogien zur Ausbreitung von Epidemien hat. Zweites Strukturprinzip auch noch dieser neuen Öffentlichkeiten ist eben die Kanalisierung. Da geht es eben im engeren Sinne um das Informationsmanagement. Die Frage ist ja, wie kann in der Masse von verfügbaren Informationen das für mich jeweils persönlich Relevante gefunden werden? Da gibt es sozusagen die alte Strategie, die die Massenmedien auch gefahren haben. Das ist, wir haben Gatekeeper, wir haben den Journalisten oder die Redaktion, die sozusagen für die Rezipienten filtert, nach bestimmten professionellen sozusagen Standesregeln, mit bestimmten professionellen Filtern. Das verschwindet im Netz natürlich nicht und auch nicht im Web 2.0. Es gibt weiterhin Redaktionen, es gibt weiterhin diese Gatekeeper, aber es kommen zusätzliche Strategien zur Filterung dazu oder zusätzliche Mechanismen. Das ist, ich möchte es mal hier so ein bisschen, vielleicht fast in Anführungsstrichen, als die Weisheit der Masse auf der einen Seite und die Weisheit des eigenen Netzwerks bezeichnen. Die Weisheit der Masse findet man immer dann, wenn Nutzer die Gelegenheit haben, bestimmte Informationen sozusagen zu bewerten. Sei es, dass einfach nur die Zugriffe gezählt werden und visualisiert werden, sei es, dass Nutzer explizit Bewertungen für meinetwegen Videos auf YouTube vergeben können und dann diese Rankings dann wieder öffentlich gemacht werden. Man kann bei YouTube zum Beispiel, kann man sich angucken, was sind die populärsten Videos an dem Tag, was sind die populärsten Videos des letzten Monats gewesen, welche wurden am öftesten angeguckt, welche wurden am öftesten empfohlen, welche wurden am öftesten kommentiert. Das ist also diese Weisheit der Masse, Wisdom of the Crowds, sozusagen aus der Aggregation von Einzelhandlungen entsteht sozusagen eine Ordnung und wird sozusagen Aufmerksamkeit gefiltert und auf bestimmte Angebote gelenkt. Das andere Prinzip vertraut weniger auf die Masse, sondern auf das eigene Netzwerk. Ich komme an relevante Informationen, indem ich mir sozusagen Leute, denen ich vertraue, sozusagen zusammensuche und einfach die für mich filtern lasse und andersrum vielleicht ich selber auch für andere filter. Also klassisches Beispiel ist hier das RSS, ist hier die RSS-Technologie. Ich abonniere RSS-Feeds von Weblogs, weil ich weiß, die und die Person spricht über Themen, die mich interessieren. Also in meinem Fall sind das teilweise berufliche Themen, teilweise auch sportliche. Also ich bin leidgeprüfter Fan des HSV. Also ich habe auch verschiedene Weblogs von HSV-Fans abonniert und bin da sozusagen, ich kenne die Leute nicht, ich weiß nur, die sind auch in der gleichen schlimmen Situation, die ich im Moment gerade. Und gut, das ist sozusagen, ich stelle mir da mein eigenes Informationsrepertoire zusammen und filtere so aus der Masse der Informationen. Gut, schließlich zum letzten Punkt, ganz kurzer Ausblick, vielleicht auch für die Diskussion. Wie könnte man diese Mechanismen und diese Leistungen von Social Software, die ich jetzt gerade ganz kurz skizziert habe, für Bildungsportale nutzbar machen, wenn ich an diesen drei Funktionen durchgehen möchte? Also Identitätsmanagement, da kann man natürlich an so Dinge denken, dass also durch Profilseiten zum Beispiel, dass Nutzer von so Bildungsportalen sich selber ihre Interessen, auch ihre Kompetenzen, ihre Expertisen darstellen. Die, sozusagen der Nutzen, den man sich davon versprechen kann, ist, dass zum einen natürlich Sichtbarkeit für die Teilnehmer von solchen Portalen erzeugt. Man weiß, wer noch sozusagen dort aktiv ist. Und das kann letztlich sozusagen durch wiederholte Interaktionen, kann diese Sichtbarkeit dann auch Vertrauen, vielleicht auch Kooperation fördern. Beziehungsmanagement, da würde es eben um so Dinge gehen, wie dass man Leute zusammenbringt, die ähnliche Interessen, ähnliche Hintergründe haben, auch diese Ähnlichkeiten vielleicht sichtbar macht. Also zum Beispiel sagt, okay, so dieses klassische Amazon-Prinzip, Nutzer, die sich für diese Inhalte interessiert haben, haben auch folgende Inhalte abgerufen, auf einem Informationsportal zum Beispiel. Das kann nicht nur sozusagen Öffentlichkeit schaffen und Informationen filtern, es kann auch die Möglichkeit bieten, dass dort dann eben soziale Beziehungen entstehen, die wiederum dem Lernenden Sozialkapital zur Verfügung stehen, dass man sich also mit anderen, die in ähnlicher Lage sind, eben über Lernprozesse austauschen kann zum Beispiel. Und schließlich das dritte, das Informationsmanagement, da könnte man dran denken, dass man eben auf solchen Bildungsportalen eben genau diese beiden zusätzlichen Informationsfiltermechanismen nutzbar macht, also Weisheit der Masse und Weisheit des eigenen Netzwerks, um dem einzelnen Benutzer eben die Möglichkeit zu geben, in der Vielfalt der Informationen zu navigieren und jeweils relevante Informationen zu finden. Da sind so, worauf ich jetzt gar nicht im Detail eingegangen bin, natürlich auch so Möglichkeiten wie Tagging, solche freien Verschlagwortungssysteme denkbar, die eben letztlich Recherchen, Informationssuche, Informationsmanagement unterstützen können. Und damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.